Marie in der Nacht. Unsere Geschichte beginnt zu nächtlicher Stunde, als in einer kleinen Einzimmerwohnung im Zentrum Berlins das Telefon klingelte. Marie erwachte, schaltete die Stehlampe ein, schwang sich aus dem Bett und taumelte benommen in den Flur, wo sie den Hörer abnahm und »Hallo« murmelte. »Hallo Marie, Anselm hier«, erwiderte der Anrufer. »Wir sind doch am Wochenende zum Tanzen verabredet. Ich wollte dir sagen, dass das leider nichts wird, weil...« »Spinnst du?« unterbrach Marie. »Das hättest du mir auch morgen noch sagen können. Es ist mitten in der Nacht. Warum rufst du mich jetzt an?« Ohne eine Antwort abzuwarten, legte sie auf und schlurfte verärgert zurück ins Bett. Die Bettdecke bis an den Hals gezogen, drehte sie sich auf die eine, dann auf die andere Seite, legte sich auf den Rücken, dann hörte sie eine Mücke. Das Fiepen näherte sich ihrem linken Ohr, die Lautstärke schwoll an, bis es mit einem Male ganz still wurde. Marie schüttelte sich und richtete sich auf. Sie suchte einen geeigneten Gegenstand, mit dem sie das lästige Tier erlegen konnte, fand neben dem Bett ein Feuerzeug, das sie in die voraussichtliche Flugbahn der nun um sie kreisenden Mücke hielt und zündete im richtigen Moment die Flamme. Glimmend fiel das sterbende Insekt herab und landete als Aschekrümel auf dem Boden. Marie schnippte die Asche zu Staub und wünschte sich, dass Anselm, der sie mit seinem Anruf aus dem Schlaf geholt hatte, ein ähnliches Schicksal ereilen möge. Da klingelte das Telefon erneut. »Verdammt«, zischte Marie und begab sich in den Flur ans Telefon. »Hallo Marie, Anselm hier«, vernahm sie Anselms Stimme. »Wir sind doch am Wochenende zum Tanzen verabredet. Ich wollte dir sagen...« »Nein, wir sind nicht verabredet. Du hast mich eben angerufen und abgesagt.« »Was hab ich?« »Du hast mich angerufen und abgesagt. Ich hab's kapiert. Wir sind am Wochenende nicht verabredet. Und jetzt lass mich in Ruhe. Verdammt nochmal. Ich muss morgen früh raus.« Marie legte auf und kroch wütend ins Bett zurück. Sie schaltete das Licht aus und dachte, man solle ihm die Finger abhaken, dann könne er kein Telefon mehr bedienen, und sie stellte sich vor, wie sie eine Axt auf Anselms Finger niederschwang. Doch bevor die Klinge einschlug, glitt Marie in den Halbschlaf, jenen Zustand, in dem sie nicht schlief und nicht wachte, sondern nur wirr träumte, jene Phase, in der ihr Gehirn Dinge erdenken konnte, die real niemals geschehen würden, die sich aber mit solcher Echtheit ihrem Gedächtnis einprägten, dass sie die Wahrhaftigkeit der Erlebnisse später nur anhand ihrer Absurdität widerlegen konnte. Auch breitete sich in dieser Zeit meist ein unschöner Geschmack in ihrem Mund aus. Während Marie also Mundgeruch bekam, sah sie eine U-Bahn in den Bahnhof fliegen, die Türen öffneten sich, es hüpften lustige Kängurus heraus, die Kängurus holten Taschentelefone aus ihren Bauchbeuteln und wählten. Das Telefon klingelte. Marie schreckte hoch, schaltete die Stehlampe an, ging in den Flur und nahm den Hörer ab. Als sie Anselms Stimme erkannte, schrie sie: »Du hast doch echt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich in Ruhe lassen sollst? Warum rufst du schon wieder an? Was soll der Scheiß? Weißt du, wie spät es ist?« brachte Anselm lediglich hervor. »Nein, ich auch nicht. Auf jeden Fall viel zu spät. Ich kann mir schon denken, was du wirklich willst. Und dass du keinen Bock hast, mit mir am Wochenende tanzen zu gehen, habe ich mitbekommen. Ja? Hast du verstanden? Wir gehen am Wochenende nicht tanzen. Ich weiß es verdammt normal. Aber du hast abgesagt. Fertig. Jetzt lass mich in Ruhe.« Sie legte auf und zog das Telefonkabel aus der Dose. Marie war verärgert. Sie war aufgerüttelt. Sie fühlte sich wach wie nach 12 Stunden Schlaf und 2 Kannen Kaffee, obgleich ihre Glieder matt waren und sie in sich die Müdigkeit spürte. Sie begab sich in die Küche, goss sich ein Glas Leitungswasser ein und setzte sich an den wackeligen Küchentisch. Durch das halboffene Fenster wehte warme Sommernachtsluft herein und brachte von der Straße das Gröhlen einiger Betrunkener mit. Marie blickte nachdenklich über den Tisch auf den leeren Stuhl ihr gegenüber, auf dem vor ein paar Tagen noch Anselm für einen kurzen Moment gesessen hatte. Sie hatte Anselm am vergangenen Wochenende auf der Geburtstagsfeier einer Freundin kennengelernt, als er in der Küche stand und sich ein Glas Bowle einschenkte. Es war eine gewöhnliche Geburtstagsfeier in einer gewöhnlichen Dreizimmerwohnung, bei der unterschiedliche Bekanntenkreise aufeinander stießen und sich die Leute je nach Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Gruppe entweder im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer aufhielten. Allein die Gastgeberin pendelte zwischen den Räumen hin und her und versuchte, die ungleichen Lager zu vereinen und in Stimmung zu bringen. Doch der einzige Berührungspunkt blieb die Küche, dort, wo Bier, Wein und Bowle lagerten. Dort konnte jeder auf jeden treffen und dort war Marie zum ersten Mal auf Anselm gestoßen. Dort hatte sie ihn angesprochen, dort waren sie ins Gespräch gekommen. Später hatten sie die Geburtstagsfeier verlassen und nach einem langen Fußmarsch zu Maries Wohnung den Rest der Nacht miteinander verbracht. Nach dem Kaffee am Morgen darauf die Telefonnummern ausgetauscht, ein paar Tage später miteinander telefoniert und sich für das folgende Wochenende zum Tanzen verabredet. Und jetzt hatte er abgesagt, mitten in der Nacht. Marie blickte zur weißen Küchenuhr, deren Zeiger sich dem Morgengrauen entgegendrehten. Der rote Sekundenzeiger klackte mahnend. Es war 3 Uhr. Sie ärgerte sich. Sie ärgerte sich nicht oder nur wenig darüber, dass Anselm die Verabredung zum Tanzen abgesagt hatte, sondern darüber, dass er es jetzt getan und sie damit aus dem Schlaf geholt hatte. Ja, sie war regelrecht wütend, weil seine Anrufe zum falschen Zeitpunkt gekommen waren. So falsch, als riefe Marie jetzt sofort ihre Mutter an, um ihr mitzuteilen, dass sie demnächst einen Kuchen backen wolle. Er muss völlig betrunken sein. Vielleicht hat er noch jemanden fürs Bett gesucht, dachte Marie, warf den Kopf in den Nacken und stürzte das Wasser in einem Zug hinunter. Zurück im Bett blätterte sie in einer Illustrierten, die neben der Stehlampe auf dem Boden gelegen hatte. Ihre Blicke klebten mehrere Minuten lang an einer farbig gestalteten Werbeanzeige, die eine Geldkarte und einen stark vergrößerten Fingerabdruck zeigte. Es sei die Karte für schwache Köpfe und starke Finger, las sie, bevor sie endlich weiterblätterte und auf einen längeren Artikel stieß. Revolution durch Teleportation. Ein Menschheitstraum soll sich erfüllen. Jener Traum, in dem der Mensch sich in nur wenigen Sekunden über Strecken von mehreren 100 Kilometern Länge bewegen kann. Durch eine patentierte Technologie der Schliemanns-Koch AG können Menschen in elektrische Impulse umgewandelt und in dieser Form beinahe mit Lichtgeschwindigkeit über Telefonkabel transportiert werden. Diese Art der Personenbeförderung bezeichnen ihre Erfinder als Teletransport oder auch Teleportation. Sie soll nun in einem Pilotprojekt zum ersten Mal im Linienverkehr zum Einsatz kommen. In enger Zusammenarbeit mit der Regierung hat die Schliemanns-Koch AG in einer Bauzeit von 6 Jahren leistungsstarke Kupferkabel zwischen Berlin und Hamburg verlegt und in beiden Städten Telestationen errichtet. Am kommenden Sonntag soll die erste Teletransportlinie der Welt eröffnet werden. Marie brach ab, ließ die Zeitschrift zu Boden gleiten und schaltete das Licht aus. Die Zeitschrift war alt, den Artikel kannte sie schon, das angekündigte Ereignis lag mehrere Tage zurück. Eine Freundin von ihr hatte bereits einen Blitzausflug nach Hamburg unternommen. Die Augen halb geschlossen fragte sie sich, ob Anselm sich entschuldigen werde, ob er verliebt in sie sei, ob sie in ihn, doch sie konnte nicht lange nach Antworten suchen, da sie alsbald in Tiefschlaf sank.